Jetzt noch zu einer kurzen Wortbetrachtung. Ich hatte den bereits vorgelesenen Abschnitt aus Hebräer 10 vor kurzem nach der Timme-Übersetzung gelesen und da wurden mir auch diese Gedanken wichtig. Ich will sie auch kurz betrachten. Der Gedanke lautet: Komme mit Freudigkeit ins Heiligtum. Da heißt es also in Hebräer 10, Vers 19, so wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu. Timme sagt ja so, so dürfen wir also volle Freudigkeit zum Eingang ins Heiligtum haben, liebe Brüder, durch das Blut Jesu. Wenn Gottes Wort vom Heiligtum spricht, dann ist ja da das ein Bild für die Gegenwart Gottes, für die Nähe Gottes, es ist ein Bild für die Gemeinschaft mit Gott, die wir in den Versammlungen erleben oder auch im Kämmerlein, in der stillen Gemeinschaft, im Gebet zu Gott. Und wie soll unser Eingang ins Heiligtum nicht sein? Wir sollen nicht mit Traurigkeit zu Gott kommen, nicht mit Halbherzigkeit, auch nicht mit großer Angst und Sorge. Und wenn wir beten, sollen wir nicht so beten, als würden wir eine Totenklage anstimmen, sondern es heißt hier, so dürfen wir also volle Freudigkeit haben, wenn wir ins Heilige kommen, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott treten. Und wenn auch so manches hoffnungslos aussieht, so dürfen wir doch zum Herrn kommen, im Gebet vertrauensvoll unsere Knie vor ihm beugen. Gott weiß alles, er sieht alles, er kennt alles, er kennt alle Menschen, alle Umstände und er weiß, wann und wie er helfen kann. Und so bin ich auch Gott dankbar für seine Hilfe während der Reise, die er uns auch gewährt hat. Und so lasst auch uns mit voller Freudigkeit ins Heiligtum immer wieder gehen, ins Gebet mit Freudigkeit gehen. Ähnliches lesen wir in Hebräer 4, 16. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Das sagt ja auch so viel aus, dass wir beständig zu Gott beten sollen, denn es heißt, auf dass wir Hilfe finden zu der Zeit, wenn wir sie brauchen, wenn uns Hilfe nötig ist. Also, wir wollen nicht im Gebet nachlässig werden, nicht müde werden, sondern uns immer wieder nahe zu Gott halten, in guten Zeiten oder auch in Zeiten der Anfechtung, der Nöte, dann nahen sich die Kinder Gottes gerne zu Gott. Aber wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger wird, das Fahrwasser, dann ist man vielleicht wieder ein bisschen oder hat man vielleicht nicht mehr so viel Freudigkeit, ins Gebet zu gehen, weil ja alles so gut läuft. In Hebräer 10, Vers 20 heißt es dann weiter nach der Timme-Übersetzung, das ist der neue Lebensweg, den er uns erschlossen hat, der durch den Vorhang, das heißt sein sterbliches Fleisch, hindurch führt. Christus hat uns ja den neuen Lebensweg bereitet. Ohne sein Sterben wäre der neue Lebensweg für uns nicht entstanden. Aber so hat er ihn für uns bereitet. Und wenn wir nur mal ein wenig den neuen Lebensweg eines Erlösten mit dem Sterbensweg eines Sünders vergleichen, der dem ewigen Tod zueilt, dann können wir doch die großen Vorteile des neuen Lebenswegs deutlich erkennen. Aber hier in Hebräer 10 ist noch eine Parallelstelle aus Hebräer 9, Vers 8 angegeben. Da heißt es, damit deutete der Heilige Geist, dass noch nicht offenbart wäre der Weg zum Heiligen, solange die vordere Hütte stünde. Eine andere Übersetzung sagt, dass noch nicht offenbart wäre der Weg zum Allerheiligsten. So könnte das auch ein Hinweis auf die Heiligung sein, ein Bild auf die Heiligung, was auch uns durch das Blut Jesu ja bereitet wurde, die Erlösung wie auch die Heiligung. In Vers 21 heißt es nach der Timm-Übersetzung, so lasst uns nun im Blick auf unseren großen hohen Priester über das Haus Gottes hinzutreten, mit aufrichtigem Herzen und voller Glaubenszuversicht, die Herzen besprengt und los vom bösen Gewissen. So lasst uns, heißt es hier. Damit sind alle Kinder Gottes aufgefordert, alle ohne Ausnahme, das ganze Volk Gottes. Wohin soll es blicken? Sollen wir um uns herum schauen, auf die Schwierigkeiten, auf andere Menschen, auf Probleme oder Umstände? Die Probleme sind ja manchmal wie ein Wollknäuel, mit dem die Katze vorher gespielt hat. Da ist alles sehr verheddert und verwickelt. Und wer Zeit und Muße hat, der bringt wieder alles auseinander, und wer da nicht lange alles entflechten möchte, der nimmt die Schere und schneidet alles ab, was da verknuddelt ist oder verheddert ist, und hat dann wieder seine Wolle, womit er vielleicht stricken möchte. Aber all diese Verwicklungen des Lebens, was da manchmal so unlösbar vor uns steht, das können wir schwerlich beseitigen, aber Gott kann es. Und deshalb heißt es hier, so lasst uns nun im Blick auf unseren großen hohen Priester über das Haus Gottes hinzutreten mit aufrichtigem Herzen. Also mit all diesen Problemen wollen wir dann zu Gott kommen. Er kann ja alles über Nacht entflechten und wieder klären. Lasst uns hinzutreten. Das heißt, wir müssen den ersten Schritt zu ihm machen. Entsprechend dem Wort, naht euch zu Gott. Du musst den ersten Schritt gehen, dann naht er sich zu euch. Dann naht sich Gott uns auch. Also lasst uns hinzutreten. Gehe du den ersten Schritt. Und wie sollen wir zu Gott kommen? Mit aufrichtigem Herzen. So hörten wir. Es darf also nichts zwischen dir und Gott stehen. Es muss alles rein und klar zwischen dir, dem Menschen und auch Gott sein. Und wenn deinem Herzen irgendwas Unaufrichtiges ist, oder eine Heuchelei, eine Lüge oder Unwahrheit und dergleichen, da fehlt es an Aufrichtigkeit. Manche wollen vielleicht nur vor Menschen einen guten Schein abgeben, und im Herzen sieht es doch ganz anders aus. Das ist vielleicht Bitterkeit oder Hass. Da fehlt es auch an Aufrichtigkeit. Bist du aber aufrichtig, dann komme mit voller Glaubenszuversicht zum Herrn. Und das besagt doch auch viel, wenn es heißt mit voller Glaubenszuversicht. Unsere Glaubenszuversicht, sie soll nicht nur 50% betragen oder 80%, nein, 100% wollen wir Glaubenszuversicht üben und alles ganz in Gottes Hände legen. Christus erwartet von uns volle, ganze Glaubenszuversicht. Ich glaube, wir würden auch so ein bisschen enttäuscht sein, wenn wir jemandem eine Zusage machen würden, worum es sich auch immer handeln möge, und die Person uns vielleicht zwei- oder dreimal fragt, wirst du das auch einhalten? Ja, würden wir sagen, ich hab's dir doch schon einmal gesagt, ich hab's dir schon zum zweiten Mal gesagt und du vertraust mir nicht. Und jetzt stellen wir uns Gott vor, wir sind hier Menschen, wir beten und vertrauen Gott nicht, beschäftigen uns mit Zweifeln, also deshalb die Aufforderung hier, wir sollen mit voller Glaubenszuversicht oder Luther sagt, im völligen Glauben zum Herrn kommen. Und weiter, wenn wir zum Herrn kommen, sollen wir auch los vom bösen Gewissen sein. Manche tragen Jahrzehnte etwas Belastendes im Gewissen und es ist doch so erleichternd, wenn man das alles ausräumt, vor dem Herrn bringt, in Ordnung bringt. Und warum quälen sich manche so lange mit einem bösen Gewissen herum? Wir können wohl sagen, Henoch besaß dieses aufrichtige Herz, von dem der Hebräerbriefschreiber spricht. Er hatte ein reines Gewissen, denn wir lesen im Hebräer 11, Vers 5, durch den Glauben ward Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sehe und ward nicht gefunden, darum, dass ihn Gott wegnahm. Denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Er diente Gott ganz aufrichtig, jahrzehntelang, und besaß ein Gott wohlgefälliges Herz. Und in Vers 23 heißt es zum Schluss, denn er ist treu, der sie verheißen hat nach der Timme, er, der uns die Verheißung gegeben hat, ist ja treu. Der Herr steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Verheißungen und kurz gesagt, er ist treu und erwartet auch von uns diese Treue in allen Bereichen unserer Gottesnachfolge und so wollen wir auch ihm treu bleiben. Und wollen aus dieser Abendstunde auch mitnehmen, dass wir doch mit voller Freudigkeit und voller Glaubenszuversicht und aufrichtigem Herzen immer wieder zu ihm kommen. Das ist unser Vorrecht. Das ist die Aufforderung, die wir auch haben. Doch die Not der Zeit ist doch, dass der Wohlstand so manche Lauheit und Trägheit einkehren lässt. Mir ist dieser Vers so wichtig geworden aus 5. Mose 28, Vers 47, dass du den Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, da du allerlei genug hattest. Das ist aus dem Kapitel der Fluchdrohungen. Da wurde einmal der Segen verheißen und dann wurden auch verschiedene Flüche ausgesprochen, die dem Volke widerfahren sollten und später auch widerfuhren, weil sie eben abwichen, weil sie in der guten Zeit Gott nicht mit Freude und Lust des Herzens gedient hatten, da sie allerlei genug hatten. Wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich von uns, von der westlichen Welt sagen können, wir haben allerlei genug. Nur da ist die Frage, wie ist es da mit der Freude und Lust im Gottdienen? Und in unserer Nachfolge hier wird ja auch die Freude erwähnt, genauso wie im Hebräerbrief, dass wir voller Freudigkeit zum Herrn kommen sollen. Und dazu gebe uns Gott Gnade, dass wir doch dem Herrn mit Freuden dienen und auch immer wieder mit Freuden ins Gebet gehen. Amen.